Manche Verbrechen verschwinden nie aus den Schlagzeilen, weil die Fälle zu groß waren, zu rätselhaft oder einfach kaum zu glauben. In Wikipedia Crime geht es um echte Kriminalfälle, spektakuläre Ereignisse und die Geschichten dahinter. Folge für Folge erzähle ich von Menschen, Motiven und Taten, die die Welt bewegt haben. Von raffinierten Coups bis zu mysteriösen Fällen, jede Episode öffnet ein neues Kapitel. Wikipedia Crime, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Einschlafen mit Biografien. Dein Podcast zum Einschlafen.
Süleyman der Erste. Süleyman der Erste war von 1520 bis 1566 der Sultan und Kalif des Osmanischen Reichs. In seiner Regierungszeit, die als die längste in der Geschichte der osmanischen Herrscher gilt, erreichte das Reich einen bedeutenden Höhepunkt seiner wirtschaftlichen, militärischen und politischen Macht. Die Anzahl der Untertanen vergrößerte sich unter seiner Führung auf mindestens 25 Millionen Menschen. Nachdem er am 30. September 1520 die Nachfolge seines Vaters Selim I. angetreten hatte, begann er seine Herrschaft mit militärischen Feldzügen gegen die christlichen Mächte in Mittel- und Osteuropa sowie im Mittelmeerraum. Im Jahr 1521 fiel Belgrad an seine Truppen und 1522 eroberte er Rhodos. In der Schlacht bei Mohacs im Jahr 1526 brach er die militärische Kraft des Königreichs Ungarn. In der Folgezeit wurde Ungarn geteilt und zu großen Teilen direkt in das Osmanische Reich eingegliedert. Die erste Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1529 endete jedoch mit einer Niederlage, die ein weiteres Vordringen nach Europa verhinderte. Über viele Jahre führte er zudem Kriege gegen das schiitische Safawidenreich in Persien und gliederte den Irak in sein Staatsgebiet ein. In Nordafrika wurde das osmanische Tripolitanien errichtet, während die osmanische Flotte die Meere vom Mittelmeer bis zum Roten Meer und in den Persischen Golf dominierte. Neben militärischen Erfolgen leitete er umfassende rechtliche Änderungen in den Bereichen Gesellschaft, Bildung, Besteuerung und Strafrecht ein. Diese Reformen führte er gemeinsam mit dem obersten Rechtsgelehrten Mehmet Ebusud Efendi durch, wobei das herrscherliche Recht und das islamische Recht der Scharia miteinander verbunden wurden. Er war zudem als Goldschmied und Dichter tätig und förderte als Mäzen das goldene Zeitalter der osmanischen Kultur. Im Jahr 1534 heiratete er entgegen der Tradition Hürrem Sultan, eine einflussreiche Frau aus seinem Harem. Nach seinem Tod im Jahr 1566 folgte ihm sein Sohn Selim II. Auf den Thron. Alternative Namen und Titel. Süleyman I. ist in der westlichen Welt vor allem als der Prächtige bekannt. Aufgrund seiner umfassenden Reformen des Rechtssystems im Osmanischen Reich trug er unter seinen Untertanen den Beinamen Kanuni, was der Gesetzgeber bedeutet. Es ist historisch nicht vollständig geklärt, ab wann genau dieser Beiname verwendet wurde, da er in Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts fehlt und vermutlich erst im frühen 18. Jahrhundert aufkam. In westlichen Überlieferungen wurde er gelegentlich als Süleyman II. Bezeichnet, was jedoch auf der irrigen Annahme beruhte, dass Süleyman Çelebi als legitimer Sultan anzuerkennen sei. Frühes Leben. Süleyman I. wurde vermutlich am 6. November 1494 in Trabzon an der Schwarzmeerküste geboren. Sein Vater war der spätere Sultan Selim I. und seine Mutter Hafsa Sultan, eine Konkubine unbekannter Herkunft, die 1534 verstarb. Bereits im Alter von 7 Jahren begann er mit dem Studium der Naturwissenschaften, Geschichte, Literatur, Theologie und Militärtaktik an den Schulen des Topkapi-Palastes in Konstantinopel. In seiner Jugend schloss er Freundschaft mit Pargalö Ibrahim Pascha, einem griechischen Sklaven, der später sein engster Berater wurde. Mit 17 Jahren übernahm er seine ersten Aufgaben als Statthalter, zunächst in Kaffa und später in Manisa, mit einer kurzen Dienstzeit in Edirne. Thronbesteigung. Nach dem Tod seines Vaters Selim I. im Jahr 1520 kehrte der junge Herrscher nach Konstantinopel zurück. Dort bestieg er offiziell den Thron als der 10. Sultan des Osmanischen Reiches. Erste Beschreibungen seiner Person stammen vom venezianischen Gesandten Bartolomeo Contarini. Eroberungen in Europa. Kurz nach seinem Regierungsantritt begann die Expansion des Reiches in Richtung Europa. Nachdem ein Aufstand des Statthalters von Damaskus im Jahr 1521 niedergeschlagen worden war, bereitete sich das Heer auf die Eroberung von Belgrad vor. Diese Stadt galt als entscheidender Zugangsweg zum Königreich Ungarn. Im August 1521 wurde Belgrad von etwa 250.000 Soldaten und über 100 Schiffen belagert und schließlich eingenommen. Die Stadt entwickelte sich unter osmanischer Verwaltung schnell zu einem bedeutenden Zentrum mit über 100.000 Einwohnern. Im Anschluss richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Insel Rhodos im östlichen Mittelmeer, die damals die Basis des Johanniterordens war. Nach einer 5 Monate dauernden Belagerung im Jahr 1522 kapitulierten die Ritter und durften die Insel verlassen. Der Sieg kostete das osmanische Heer durch Kampfhandlungen und Krankheiten etwa 50.000 bis 60.000 Männer. Einige Jahre später führte der 3. Feldzug nach Ungarn zur entscheidenden Schlacht bei Mohacs am 29. August 1526. Das ungarische Heer unter König Ludwig II. Erlitt eine schwere Niederlage gegen die koordinierten Angriffe der osmanischen Truppen. Der König und ein Großteil des Adels fielen im Kampf, was das Ende der Jagiellonen-Dynastie in Ungarn bedeutete. Das Land wurde daraufhin zwischen dem Osmanischen Reich, den Habsburgern und dem Fürstentum Siebenbürgen aufgeteilt. In dieser Zeit unterstützte der Sultan den Adligen Johann Zápolya als ungarischen König gegen die Ansprüche von Ferdinand I. aus dem Hause Habsburg. Im Jahr 1529 marschierte das Heer erneut durch das Donautal und nahm Buda ein, bevor es im Herbst mit der Belagerung von Wien begann. Dies war die ehrgeizigste Expedition des Reiches in Richtung Westen, doch die Verteidiger konnten den Angriff abwehren. Ungünstige Wetterbedingungen und überdehnte Versorgungswege zwangen die osmanischen Truppen zum Rückzug. Ein zweiter Versuch, Wien im Jahr 1532 zu erobern, scheiterte bereits bei der Belagerung von Günz. Im Jahr 1533 wurde der Vertrag von Konstantinopel unterzeichnet, in dem Ferdinand I. die osmanische Oberhoheit anerkannte und einen jährlichen Tribut zahlte. In den 1540er Jahren kam es zu neuen Konflikten in Ungarn. Bei Feldzügen in den Jahren 1541 und 1544 eroberten die osmanischen Truppen weitere habsburgische Festungen, darunter Estergom, Siklos und Székesfehervar. Ferdinand I. musste schließlich einen Friedensvertrag unterschreiben, indem er auf Ansprüche verzichtete und weitere Zahlungen leistete. Im Jahr 1552 belagerten osmanische Einheiten die Burg von Eger im Norden Ungarns, wurden dort jedoch von den Verteidigern unter István Dobó abgewehrt. Seine 13. und letzte militärische Expedition führte den Sultan im Jahr 1566 zur Belagerung von Szigetvár. Trotz seines hohen Alters von 72 Jahren begleitete er das Heer persönlich. Am 6. September 1566 verstarb er in seinem Zelt auf einem Hügel vor der Festung, nur einen Tag bevor die Stadt endgültig fiel. Sein Tod wurde vor den Soldaten für 48 Tage geheim gehalten, um die Moral des Heeres nicht zu gefährden. Osmanisch-Safawidischer Krieg.
In der Außenpolitik des Reiches spielte der Konflikt mit Persien eine zentrale Rolle. Zunächst hatte der Sultan seinen Fokus auf Europa gelegt. Doch nach der Sicherung der dortigen Grenzen wandte er sich dem Osten zu. Der Anlass für den Osmanisch-Safawidischen Krieg von 1532 bis 1555 war unter anderem die Ermordung des loyalen Statthalters von Bagdad durch den Schah Tamasp. Im Jahr 1533 führte Ibrahim Pascha ein Heer nach Kleinasien, besetzte Tebris und nahm Bitlis ein. 1534 stieß der Sultan selbst hinzu und zog weiter in den heutigen Irak ein. Die persischen Truppen vermieden eine offene Feldschlacht und setzten stattdessen auf Rückzugsgefechte im unwegsamen Hinterland. Im Jahr 1535 zog das osmanische Heer feierlich in Bagdad ein. Dort förderte der Sultan die religiöse Legitimation seiner Herrschaft, indem er das Grab von Abu Hanifa, dem Begründer der hanafitischen Rechtsschule, restaurieren ließ. Ein zweiter Feldzug in den Jahren 1548 und 1549 brachte Geländegewinne in der Region um Tebris, Van und Teile von Aserbaidschan sowie Georgien. Auch hier nutzte der Schah die Taktik der verbrannten Erde, was das osmanische Heer dem harten Winter im Kaukasus aussetzte. Der dritte und letzte Feldzug gegen Persien begann im Jahr 1553. Nach wechselseitigen Eroberungen in der Region Erzurum kam es schließlich 1555 zum Frieden von Amasya. Dieser Vertrag legte die Grenzen zwischen den beiden Reichen fest. Armenien und Georgien wurden geteilt, wobei die westlichen Teile an das Osmanische Reich fielen. Der Irak mit der Stadt Bagdad verblieb dauerhaft im osmanischen Besitz und sicherte den Zugang zum Persischen Golf. Die Perser behielten ihre Hauptstadt Tebris sowie Gebiete im Kaukasus und am Kaspischen Meer. Feldzüge im Indischen Ozean. Seit dem Jahr 1518 operierten osmanische Schiffe im Indischen Ozean. Bekannte Admirale wie Hadim Süleyman Pascha, Seydi Ali Reis und Kurtolu Hizir Reis steuerten Häfen im Mogulreich an. Es bestand ein diplomatischer Austausch mit dem Mogulkaiser Akbar dem Großen, der mehrere Dokumente mit dem Sultan wechselte. Ziel der maritimen Unternehmungen war es vor allem, den Einfluss der Portugiesen zurückzudrängen und die Handelswege nach Indien zu sichern. Im Jahr 1538 wurde Aden im heutigen Jemen erobert, um einen Stützpunkt für Angriffe gegen portugiesische Besitzungen an der indischen Küste zu schaffen. Zwar scheiterte eine Belagerung von Diu im September 1538, doch festigten die Osmanen ihre Kontrolle über den Jemen und nahmen auch die Stadt Sanaa ein. Durch die starke Präsenz im Roten Meer konnte ein bedeutendes Handelsvolumen mit dem Mogulreich aufrechterhalten werden. Zwischen 1526 und 1543 unterstützten osmanische Soldaten das Sultanat Adal am Horn von Afrika im Kampf gegen Abessinien. Diese Expansion stärkte den osmanischen Einfluss in Somalia und ermöglichte den Wettbewerb mit dem portugiesischen Kolonialreich. Im Jahr 1564 erreichte eine Gesandtschaft aus Aceh auf der Insel Sumatra den osmanischen Hof und bat um Hilfe gegen die Portugiesen. Daraufhin wurde eine Expedition ausgesandt, die den dortigen Herrschern umfangreiche militärische Unterstützung bot. Da westeuropäische Staaten durch die Entdeckung des Seewegs um das Kap der Guten Hoffnung im Jahr 1488 das osmanische Handelsmonopol zu umgehen versuchten, kam es im 16. Jahrhundert immer wieder zu Seekriegen im Indischen Ozean. Verbündete wie das Ajuran-Sultanat widersetzten sich dem portugiesischen Wirtschaftseinfluss, indem sie Münzen nach osmanischem Vorbild prägten. Mittelmeer und Nordafrika. Nachdem die Eroberungen an Land weitgehend gefestigt waren, richtete sich das Augenmerk auf die maritime Vorherrschaft. Die Nachricht, dass die Festung Koroni auf der Peloponnes an den venezianischen Admiral Andrea Doria verloren gegangen war, beunruhigte den Hof in Konstantinopel. Um der spanischen Präsenz im östlichen Mittelmeer zu begegnen, ernannte der Sultan den fähigen Kommandanten Kair ad-Din Barbarossa zum obersten Admiral der Flotte. Dieser erhielt den Auftrag, die Seestreitkräfte grundlegend neu aufzubauen. Im Jahr 1535 führte Karl V. eine christliche Allianz zum Sieg über die osmanischen Truppen in Tunis. Dieser Konflikt und der Krieg gegen Venedig führten dazu, dass der Sultan ein Bündnis mit Franz I. von Frankreich einging. In Nordafrika wurden weite Gebiete annektiert, und die Aktivitäten der barbaresken Korsaren müssen im Kontext der Kriege gegen Spanien gesehen werden. Im Jahr 1541 scheiterte eine spanische Expedition gegen Algier. Während der italienischen Kriege wurde die Allianz mit Frankreich im Jahr 1542 erneuert, wobei gemeinsame militärische Operationen gegen das Haus Habsburg vereinbart wurden. Das Reich versprach Truppen gegen Ferdinand I. und eine Flotte von 150 Galeeren gegen Karl V. Im August 1551 gelang es dem Kommandanten Turgut Reis, Tripolis einzunehmen, das seit 1530 im Besitz des Johanniterordens war. Die Stadt wurde zur Hauptstadt der Provinz Tripolitanien und zu einem Zentrum für maritime Unternehmungen. Im Jahr 1560 scheiterte ein christlicher Versuch, die Stadt in der Seeschlacht von Djerba zurückzuerobern. Ein weiterer bedeutender Konflikt im Mittelmeer war die Belagerung von Malta im Jahr 1565. Die osmanischen Truppen versuchten, die Ritter des Johanniterordens von der Insel zu vertreiben. Die Kämpfe dauerten vom 18. Mai bis zum 8. September an. Trotz schwerer Schäden an den Befestigungen und hohen Verlusten auf beiden Seiten mussten sich die osmanischen Kräfte nach dem Eintreffen von Verstärkungen aus Spanien zurückziehen. Etwa 10.000 osmanische Soldaten verloren bei diesem Unternehmen ihr Leben. Rechts- und Politikreformen. In seinem eigenen Reich wurde der Sultan vor allem als der Gesetzgeber geschätzt. Während die Scharia als göttliches Recht des Islam für ihn unantastbar blieb, konnte er in Bereichen wie dem Strafrecht, dem Bodenrecht und dem Steuerwesen eigene Vorschriften erlassen. Diese als Kanun bekannten Regeln wurden von ihm gesammelt und vereinheitlicht. Er sichtete die Urteile seiner neuen Vorgänger, entfernte Widersprüche und schuf einen zusammenhängenden Rechtskodex, der als osmanisches Recht bekannt wurde und über 300 Jahre Bestand haben sollte. Gemeinsam mit dem Großmufti Mehmet Ebu Suud Efendi passte er die Gesetze an die Bedürfnisse des wachsenden Reiches an. Ein besonderes Augenmerk legte er auf den Schutz seiner jüdischen Untertanen. Auf Anraten seines Leibarztes Moses Hamon erließ er Mitte der 1550er Jahre einen Erlass, der falsche Anschuldigungen gegen Juden offiziell verurteilte. Im Strafrecht führte er ein System von Geldstrafen für bestimmte Vergehen ein und reduzierte die Anwendung von Todesstrafen oder körperlichen Verstümmelungen. Das Steuerwesen wurde durch Abgaben auf verschiedenste Waren, Viehbestände, Handelsgewinne sowie Im- und Exporte neu geregelt. Auch das Bildungswesen wurde gefördert. Höhere Medresen boten eine Ausbildung auf universitärem Niveau an, deren Absolventen als Lehrer oder Imame tätig wurden. Diese Bildungszentren waren oft Teil größerer Gebäudekomplexe um Moscheen herum, zu denen auch Bibliotheken, Bäder, Armenküchen und Krankenhäuser gehörten. Die Künste unter Süleyman. Die Regierungszeit des Sultans gilt als das goldene Zeitalter der osmanischen Kunst und Kultur. Im Topkapi-Palast wurden zahlreiche kaiserliche Kunstgesellschaften verwaltet, die als Gemeinschaft der Handwerker bekannt waren. Diese Gruppen zogen talentierte Künstler aus dem gesamten Reich an, sowohl aus der islamischen Welt als auch aus den neu eroberten Gebieten in Europa. Dadurch entstand eine Mischung aus arabischen, türkischen und europäischen Einflüssen. Zu den Kunsthandwerkern gehörten Maler, Buchbinder, Kürschner, Juweliere und Goldschmiede. Lohnregister aus dem Jahr 1526 belegen, dass damals bereits 40 solcher Gesellschaften mit über 600 Mitgliedern existierten. Während frühere Herrscher stark von der persischen Kultur beeinflusst waren, entwickelte das Reich unter Süleyman eine eigene künstlerische Identität. Ein herausragendes Merkmal dieser Epoche war das umfangreiche Bauwesen. Der Architekt Mimar Sinan diente von 1538 bis 1588 als oberster Hofarchitekt. Ihm werden zwischen 300 und 500 Bauwerke zugeschrieben, die von Budapest bis Mekka reichen. Diese monumentalen Bauten dienten nicht nur religiösen Zwecken, sondern festigten auch die osmanische Souveränität in den Provinzen. Der Sultan selbst war ein begabter Dichter, der unter dem Pseudonym Muhibbi Verse in persischer und türkischer Sprache verfasste. Einige seiner Zeilen sind bis heute als türkische Sprichwörter bekannt. Als sein Sohn Mehmet im Jahr 1543 verstarb, verfasste er ein bewegendes Chronogramm zu dessen Gedenken. Auch bedeutende Talente wie die Dichter Fusuli und Baki prägten das literarische Leben dieser Zeit. Neben der Literatur wurde auch die Gartenkunst gefördert. Es wird angenommen, dass die großflächige Kultivierung der Tulpe in dieser Ära begann und die Blume durch Diplomaten nach Europa gelangte. Das Motiv der Tulpe fand bald Einzug in die Gestaltung von Teppichen und Keramiken. Künstlerische Entwicklungen. Zu den führenden Dichtern, die während dieser Regierungszeit hervortraten, gehörten neben Fusuli und Baki auch Pir Sultan Abdal und Badatli Rui. In der bildenden Kunst und Geschichtsschreibung leistete Matrakci Nasu bedeutende Beiträge, ebenso wie der Kalligraf Ahmed Karahisari. Ein interessantes Detail der kulturellen Entwicklung war der Transport mythologischer Statuen aus Buda nach Konstantinopel nach der Schlacht bei Mohacs. Diese Werke stammten aus der Bibliothek des ungarischen Königs Matthias Corvinus und wurden im Palast von Ibrahim Pascha aufgestellt. Obwohl sie als Beutekunst Aufmerksamkeit erregten, wurden sie von religiösen Kreisen als Idole abgelehnt und blieben nicht dauerhaft erhalten. Im Jahr 1532 ließ der Sultan eine vierstufige Krone anfertigen, um seine Vormachtstellung gegenüber dem Papst und den europäischen Herrschern zu demonstrieren. Die Krone, die von venezianischen Kaufleuten für 115.000 Dukaten hergestellt wurde, symbolisierte die vier damals bekannten Kontinente. In der Architektur war das Ziel, Konstantinopel zum Zentrum der islamischen Zivilisation auszubauen. Mimar Sinan entwarf Brücken, Paläste und soziale Einrichtungen. Sein Meisterwerk in der Hauptstadt ist die Süleymaniye-Moschee, die zwischen 1550 und 1557 errichtet wurde. Dieser monumentale Komplex auf einem Hügel über der Stadt umfasste neben der Hauptmoschee auch vier Medresen, eine medizinische Hochschule, eine Schule für Überlieferungswissenschaften, ein Krankenhaus, eine Karawanserei und eine Armenküche. Die Architektur der Moschee mit ihrer zentralen Kuppel und den flankierenden Halbkuppeln gilt als Vollendung der osmanischen Baukunst. Ein weiteres bedeutendes Werk ist die Prinzenmoschee, die dem 1543 verstorbenen Sohn Mehmet gewidmet wurde. Auch außerhalb der Hauptstadt wurden bedeutende Projekte realisiert, wie die Restaurierung des Felsendoms und der Stadtmauern von Jerusalem, die Renovierung der Kaaba in Mekka und der Bau eines Komplexes in Damaskus. Der Topkapi-Palast wurde in dieser Zeit wesentlich erweitert, insbesondere durch die dauerhafte Hinzufügung des kaiserlichen Harems. Dies führte dazu, dass der Palast nicht nur das Verwaltungszentrum, sondern auch der feste Wohnsitz der Sultansfamilie wurde, was bis ins 19. Jahrhundert so blieb. Privatleben. Porträts aus dem Jahr 1566 zeigen den Sultan am Ende seines Lebens. Diese Darstellungen entstanden im Zusammenhang mit seinem letzten Feldzug nach Ungarn und der Belagerung von Sigetvar. Gefährtinnen.
Es sind drei Frauen bekannt, die als Gefährtinnen des Sultans galten. Fülane Hatun war eine seiner frühen Partnerinnen. Mahidefran Hatun stammte vermutlich aus dem Kaukasus oder vom Balkan und trat in den Harem ein, als der Sultan noch Prinz in Manisa war. Sie war die Mutter des ältesten überlebenden Sohnes Mustafa, der im Jahr 1553 hingerichtet wurde. Die bedeutendste Rolle spielte jedoch Hürrem Sultan, im Westen als Roxelane bekannt. Sie war ursprünglich eine Sklavin ruthenischer Herkunft, die zur Favoritin des Sultans aufstieg. Im Jahr 1534 brach er mit der osmanischen Tradition und machte sie zu seiner rechtmäßigen Ehefrau. Sie war die erste Frau im Osmanischen Reich, die sich aktiv in die Staatsangelegenheiten und die Verwaltung einmischte. Als Mutter der meisten seiner Kinder, darunter sein Nachfolger Selim II., übte sie großen Einfluss aus. Ihre Stellung als Haseki-Sultan begründete eine Ära, in der Frauen der kaiserlichen Familie über Generationen hinweg beträchtliche Macht im Reich ausübten. Töchter. Zwei Töchter des Sultans sind namentlich überliefert. Razie Sultan verstarb bereits im Jahr 1521. Mirimar Sultan, die Tochter von Hürrem Sultan, wurde 1522 geboren und heiratete im Jahr 1539 den Großwesir Rüstem Pascha. Beziehung zu Hürrem Sultan. Die Verbindung zu Hürrem Sultan war von tiefer Zuneigung geprägt. Die junge Frau, die von Tataren gefangen und nach Konstantinopel verkauft worden war, stieg im Harem schnell auf. Dass der Sultan eine ehemalige Konkubine offiziell heiratete, erregte am Hof und in der Bevölkerung großes Aufsehen. Entgegen der Gepflogenheit, dass Mütter ihre Söhne in die Provinzen begleiten mussten, gestattete er ihr, dauerhaft bei ihm im Palast zu bleiben. Sie fungierte als seine Beraterin und korrespondierte in seiner Abwesenheit mit ausländischen Herrschern wie dem polnischen König Sigismund dem 2. August. Ihr Einfluss auf politische Entscheidungen war so groß, dass sie in die Ernennung und Abberufung von Ministern und sogar des Großwesirs eingebunden war. Gemeinsam mit ihr schuf der Sultan den Titel der Haseki-Sultan, was ihre Position als zweitmächtigste Person im Staat untermauerte.
Die lebenslange Treue des Sultans zu ihr führte am Hof zu Gerüchten über eine mögliche Verzauberung des Herrschers. In seinen Gedichten, die er unter dem Namen Muhibbi verfasste, drückte er seine Bewunderung für sie aus. Er nannte sie sein Frühlingslicht, seinen Vertrauten und seine einzige Liebe. Diese literarischen Zeilen zeugen von einer für die damalige Zeit außergewöhnlichen emotionalen Bindung zwischen einem Herrscher und seiner Gemahlin. Großwesir Pargale Ibrahim Pascha. In den ersten Jahrzehnten seiner Herrschaft war Pargale Ibrahim Pascha der engste Begleiter des Sultans. Ibrahim stammte aus Parga und kam als Sklave an den Hof. Er konvertierte zum Islam und stieg schnell in der Palasthierarchie auf, vom Falkner bis zum obersten Beamten der Schlafgemächer. Die beiden verband eine so enge Freundschaft, dass sie oft gemeinsam speisten und Zeit verbrachten. Im Jahr 1523 wurde Ibrahim zum Großwesir und Oberbefehlshaber der Armee ernannt. Zusätzlich erhielt er den Titel eines Beyler Bey von Rumelien, was ihm die Autorität über alle osmanischen Gebiete in Europa verlieh. Diese rasche Beförderung eines jungen Mannes ohne umfangreiche militärische Erfahrung sorgte am Hof für Unruhe. Während seiner 13 Jahre dauernden Amtszeit sammelte Ibrahim großen Reichtum an und ließ sich einen prächtigen Palast am Hippodrom errichten. Sein wachsender Einfluss und sein diplomatisches Auftreten schufen ihm jedoch viele Feinde. Es kam zu Spannungen mit Hürrem Sultan, da Ibrahim die Thronfolge des ältesten Sohnes Mustafa unterstützte. Zudem führte ein Streit mit dem Finanzsekretär Iskender Celebi zu einem Vertrauensverlust. Schließlich wandte sich der Sultan von seinem langjährigen Freund ab. Auf Anraten des Rechtsgelehrten wurde Ibrahim Pascha im Jahr 1536 im Topkapi-Palast hingerichtet. Nachfolge. Die Regelung der Nachfolge war von innerfamiliären Konflikten geprägt. Der Sultan hatte insgesamt 6 Söhne, von denen 4 bis in die 1550er Jahre überlebten. Der älteste Sohn Mustafa stammte von Mahidefran, während Selim, Bayezid und Cihangir Söhne von Hürrem waren. Da es damals kein festes System für die Thronfolge gab, führten die Rivalitäten oft zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Im Jahr 1553 begannen Intrigen gegen Mustafa während eines Feldzugs gegen Persien. Dem Sultan wurde berichtet, dass Mustafa plane, den Thron vorzeitig zu beanspruchen. Daraufhin wurde Mustafa im Lager in Ereli in das Zelt seines Vaters gerufen und dort von Wachen getötet. Sein Halbbruder Cihangir starb wenige Monate später vor Kummer über diesen Vorfall. Zwischen den verbliebenen Brüdern Selim und Bayezid brach ein Bürgerkrieg aus. Im Jahr 1559 besiegte Selim mit Unterstützung des väterlichen Heeres seinen Bruder bei Konya. Bayezid floh daraufhin mit seinen 4 Söhnen an den Hof der Safawiden nach Persien. Nach diplomatischen Verhandlungen und der Zahlung großer Goldmengen stimmte der Schah der Hinrichtung von Bayezid und seinen Söhnen im Jahr 1561 zu. Damit war der Weg für Selim II. Frei, der schließlich 1566 die Nachfolge antrat. Tod. Süleyman I. verstarb am 6. September 1566 während der Belagerung der ungarischen Festung Szigetvár im Alter von 71 Jahren. Sein Tod wurde vom Großwesir Sokollu Mehmet Pascha geheim gehalten, um die Thronbesteigung von Selim II. Und den Rückzug des Heeres nicht zu gefährden. Der Leichnam wurde nach Konstantinopel überführt und dort in der Süleymaniye-Moschee beigesetzt. Sein Herz und andere Organe wurden jedoch nahe Szigetvár in Turbek begraben. Dort entstand später ein Mausoleum, das zu einer Pilgerstätte wurde. Vermächtnis. Das Bild des Sultans als idealer Herrscher wurde bereits zu seinen Lebzeiten durch literarische Werke geprägt. Spätere osmanische Schreiber sahen in seiner Regierungszeit den Maßstab für eine gerechte und erfolgreiche Staatsführung. Lange Zeit hielt sich in der Geschichtsschreibung die Ansicht, dass nach seinem Tod ein schleichender Verfall des Reiches begann. Doch moderne Forschungen bewerten die nachfolgenden Jahrzehnte eher als eine Phase der Transformation und Anpassung. Die Eroberungen unter seiner Führung sicherten dem Osmanischen Reich eine zentrale Rolle im europäischen Machtgefüge. Der österreichische Gesandte Busbeck warnte damals eindringlich vor der Disziplin und Schlagkraft des osmanischen Heeres. Auch in der europäischen Literatur hinterließ er Spuren, so wird er etwa in William Shakespeares Werk »Der Kaufmann von Venedig« erwähnt. Sein bleibendes Erbe findet sich vor allem in der Architektur. Die Werke von Mimar Sinan prägen bis heute das Stadtbild von Istanbul und anderen Städten. Der Sultan ist in einem prachtvollen Mausoleum an der Süleymaniye-Moschee bestattet. Es wird heute betont, dass die Erfolge dieser Ära nicht allein das Verdienst des Sultans waren, sondern auch auf der Arbeit talentierter Staatsmänner wie Ibrahim Pascha, Rüstem Pascha und Ebu Suud Efendi beruhten. In Anerkennung seiner Bedeutung als Gesetzgeber ist ein Porträt von ihm im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten angebracht, wo er neben anderen historischen Figuren geehrt wird, die grundlegende Rechtsprinzipien etabliert haben.
Das war Einschlafen mit Biografien, dein Podcast zum Einschlafen.